Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute sprechen wir über den Bericht eines Holocaust-Überlebenden, der schon 1945 erschienen ist und jetzt auch auf Deutsch vorliegt. Doch zuerst stellen wir bisher unbekannte Texte von Ingeborg Bachmann vor. Am Mikrofon ist Nora Karches. Senza Casa. Unter diesem Titel haben der Surkamp und der Pieper Verlag jetzt Texte von Ingeborg Bachmann veröffentlicht, darunter bisher unbekannte Tagebuchblätter der großen Schriftstellerin. Das ist auch deswegen etwas Besonderes, weil es von Ingeborg Bachmann kaum direkte autobiografische Zeugnisse gibt. Helmut Böttiger hat sich dieses neue Buch angesehen.
Ingeborg Bachmann galt schon früh als kapriziöse, lyrische Diva. In ihren literarischen Texten hat sie sich virtuos getarnt, widersprüchliche Fährten ausgelegt und ins Fiktive verlagert. Konkrete, unverstellte autobiografische Zeugnisse gab es bisher von ihr kaum. Ihre äußerst unterschiedlich intonierten Briefwechsel sind keineswegs dazu zu zählen. Auch ihre jüngst veröffentlichte Korrespondenz mit Max Frisch war eher geeignet, den Blick darauf zu verstellen, was sie im Innersten umtrieb. Deshalb sind die jetzt in der großen Salzburger Werkausgabe vorgelegten tagebuchartigen Notate gar nicht zu überschätzen. In ihren wenigen privaten Aufzeichnungen zeigt sich vor allem eine existenzielle Unsicherheit. Es geht um die Überforderung, dem selbstgewählten Leben einer berufstätigen Frau, die sich nicht sofort in den sicheren Hafen einer Ehe begeben will, in den 50er und 60er Jahren gerecht zu werden. Bachmanns Vorstellungen waren gesellschaftlich noch nicht vorgesehen.
Es wird immer unmöglicher, schlafen zu gehen. Bohrende Nervosität und Müdigkeit von Jahren dahinter. Die Versuche, das Richtige zu tun. Kompromisse, Unbedingtheiten, Skrupel. Der Versuch, sich auszudrücken, zu spüren, die Schatten zu teilen. Ein sehr dunkles Dickicht, an dem jedes Messer zerbricht.
Dies schreibt sie 1951 als 25-Jährige, während sie in Wien als Radioredakteurin ein bohemhaftes Leben führt, als Model mit Lederjacken posiert, Begehren auslöst und entsprechende Affären hat. Und auch als bald danach ihre große Berühmtheit einsetzt, ändert sich der Ton ihrer intimen Notate nicht. Im Gegenteil, abgesehen von wenigen Ausnahmen wird er immer verzweifelter. Es fällt allerdings auf, dass sie nur äußerst sporadisch solche tagebuchähnlichen Blätter geschrieben hat, mitunter im Abstand von mehreren Jahren. Die Herausgeberinnen des vorliegenden Bandes fanden sie verstreut im Nachlass, oft einzelne Zettel, die zwischen Werk- und Briefentwürfen, Einkaufslisten oder Zahlenkolonnen lagen. Die große Entdeckung ist aber das von den Herausgeberinnen sogenannte Neapolitanische Tagebuch, ein Notizheft aus der Zeit zwischen Februar und September 1956, als Bachmann zusammen mit Hans-Werner Henze in dessen Wohnung in Neapel lebte. Der Komponist hatte sie bereits 1953 nach Italien gelockt. Es war ihr Sprungbrett in ein freies Leben. Die ersten künstlerisch rauschhaften gemeinsamen Wochen mit dem homosexuellen Henze auf Ischia schufen eine komplexe Bindung, die auch sinnliche Implikationen hatte. Bachmann führte eine radikal ästhetische Existenz, zog oft um, lebte meistens in Rom, aber sie hatte permanent finanzielle Nöte. Das halbe Jahr mit Henze 1956 bildet eine schwierige Zuflucht. Sie fühlt sich auf eine fundamentale Einsamkeit zurückgeworfen.
Es gibt Stunden, wo ich bereit wäre und bin, jede Erniedrigung anzunehmen, nur um ihn noch einmal zu sehen. Seine Hände und seine Augen und irgendetwas Unnennbares in seinem Gesicht, das immer zwischen Unwirklichkeit und Wirklichkeit hin und her fliegt. Zwischen der Verrücktheit, mit der ich ihn liebe, und der Nüchternheit, mit der ich ihm täglich begegne, ist eine Diskrepanz, die ich manchmal im Scherz zu mindern versuche oder im Schlaf aufhebe. Alle letzten Dinge sind nicht in Einklang zu bringen.
Der letzte Satz ist ein Zitat aus Robert Musils Drama »Die Schwärmer«. Dass Leben und Literatur für Bachmann ineinander fließen, ist weitaus mehr als eine einfache Feststellung. Es erklärt ihr unbedingtes Streben nach Unabhängigkeit, aber auch ihre nicht einlösbaren Sehnsüchte. Die existenzielle Dimension, die das Schreiben für Bachmann hat, ist für heutige, zeitgenössische Verhältnisse mit ihrer intensiv ausgebauten Infrastruktur des Literaturbetriebs kaum noch nachzuvollziehen. Aber gerade hier liegt der Kern der Rätselhaftigkeit, die Bachmann umgibt, ihrer Fremdheit, ihres geradezu exemplarischen Lebens. Ihre Gedichte ragen in ihrer Zeit heraus, doch ihr Fluchtpunkt ist nicht die Gegenwart.
Die Zeitnähe soll uns nicht kümmern. Die Zeit prägt uns ohne Zutun. Auf dem Grund ist Dunkelheit genug und Unsagbares. Und Schreiben ist neben anderem ein stetes Zurückdrängen von Dunkelheit.
Es gibt in dieser Sammlung ungewöhnliche, zugespitzte Notate über Literatur und Leben, über die körperlich extrem erschöpfende Anstrengung philosophischen Denkens, über Sexualität und Todesnähe, über Narzissmus und, von Anfang an, trotz vieler Versuche, über die Unmöglichkeit, mit einem Mann wirklich zusammenleben zu können.
Ich habe nur mehr einen ekelhaften Geschmack im Mund und manchmal ein Gefühl der Erniedrigung, weil ich gezwungen bin, mich mit den Gefühlen anderer auseinanderzusetzen, als gingen sie mich etwas an. Und ich frage mich, wie weit man schuld ist an Gefühlen und Leidenschaften, die man erweckt, und wie erbärmlich diese Welt eingerichtet ist, dass einer den anderen nie erreicht.
Dieser schmale Band mit dem Titel Senza Casa, der Ingeborg Bachmanns nervöse Suche und Ortlosigkeit thematisiert, zeigt auf eindringliche Weise, dem Leben dieser Schriftstellerin ist nicht mit boulevardesker Sensationsgier oder moralischen Verdikten beizukommen. Diese radikale Konfrontation von Künstlertum und Gesellschaft schärft das nötige Geschichtsbewusstsein.
Helmut Böttiger war das über das Buch Senza Casa, herausgegeben von Isolde Schiffer-Müller, Gabriela Peloni und Silvia Bengesser. Mit einem Vorwort von Hans Höller. 336 Seiten kosten 42 Euro. Es kommt nicht oft vor, dass Bücher mehrere Jahrzehnte, nachdem sie erschienen sind, noch übersetzt werden. Bei dem Buch, das wir jetzt vorstellen, war es so. Es ist zum ersten Mal 1945 erschienen. Gas, Gas und dann Feuer, Häftlingsnummer B11632, ist einer der frühesten dokumentarischen Texte über den Holocaust, die wir kennen. František Robert Kraus ist 1941 nach Theresienstadt deportiert worden und von dort weiter nach Auschwitz-Birkenau. Ich habe mit seinem Sohn Tomasz Kraus gesprochen, er war in Prag im Studio. Ihn habe ich gefragt, ihr Vater hat seinen Bericht am Ende des Zweiten Weltkriegs verfasst, in Budapest im Jahr 1945. Geschrieben hat er schon vor dem Krieg, er war Journalist. Gestorben ist er im Jahr 1967, da waren Sie 13 Jahre alt. Welche Erinnerungen sind Ihnen an Ihren Vater geblieben? Was war er für ein Mensch?
Ja, mit der Kindheit ist das immer so, dass die Erinnerungen bleiben, die sehr positiv sind, selbstverständlich. Und besonders, wenn jemand, der so nahe ist, dann stirbt, ist das für die Familie ein Held. Aber muss ich sagen, mein Vater war ein Held, weil er war, wie gesagt, ein ganz berühmter und erfolgreicher Journalist in Prag. Er war auch der Gründer von den tschechoslowakischen Rundfunk, die Redaktion für Ausland und so weiter und so weiter. Und dann kam Narzissmus. Und der hat überlebt viele, viele Sachen während des Krieges, während des, was wir heute nennen, den Holocaust. Und ich sage immer, das höchstwahrscheinlich ist die erste, allererste Reportage über, was wir heute den Holocaust nennen.
Ja. Und wenn Sie sich erinnern an ihn als Menschen, war er eher ein ruhiger, nachdenklicher Mensch oder hatte er fröhliche Momente? Wie haben Sie ihn erlebt als Kind?
Er wollte, dass wir als die Familie kein Trauma davon haben. Das heißt, ich war ein Einzelkind, aber beide Eltern haben mir erspart diese Traumas und die haben überhaupt nicht gesprochen von diesen Sachen, obwohl mit den anderen schon. Mein Vater war selbstverständlich derjenige, der wollte also alles von der guten Seite des Lebens sehen. Also wir waren besonders in den 60er Jahren haben wir so ein Leben geführt, dass ich jetzt sehe als etwas ganz Idyllisches. Es war selbstverständlich für meine Eltern nicht einfach, weil das war Kommunismus. Am schlimmsten waren die 50er Jahre bei uns in dem Lande mit dem Slansky-Prozess, was war wieder eine antisemitische Atmosphäre in dem Lande. Aber in den 60er Jahren war wie in allen anderen Teilen Europas und der Welt ein bisschen mehr freie Atmosphäre sozusagen. Meine Kindheit war deswegen sehr, sehr, also ja, haben wir alles genossen in den Rahmen der Möglichkeiten.
Sie sagten das bereits, Ihr Vater kam im Herbst 1944 ins KZ Auschwitz-Birkenau. Dorthin ist er deportiert worden. Er hat wie durch ein Wunder überlebt. Es haben ja überhaupt nur 5% der jüdischen Bevölkerung aus Prag den Holocaust überlebt. Geholfen hat ihm unter anderem, dass er mehrere Sprachen gesprochen hat. Er sprach auch Deutsch, seine Muttersprache. Das hat sich ja als überlebenswichtig erwiesen an diesem Ort, wo man bereits umgebracht werden konnte, weil einem ein deutscher Befehl nicht sofort klar gewesen ist. Welches Verhältnis hatte er nach dem Krieg zur deutschen Sprache? Sein Bericht ist 1945 ja dann auf Tschechisch erschienen.
Ja, genau. Für ihn war das selbstverständlich ganz schlimm, weil ich erinnere mich um einen Satz, wo er sagt, er hat sich erinnert auf jemanden aus dem KZ. Wie kann jemand so schreien in der Sprache von Goethe und Schiller? Also der hat wirklich sehr gelitten, weil seine Kultur und seine Sprache war Deutsch. Selbstverständlich, er konnte auch Tschechisch, der war bilingual in Prag wie der Kafka. In der Situation nach dem Krieg, nach Mai 45, alles was Deutsch war, war falsch bei uns in der Tschechoslowakei. Alle haben gesagt, also die Deutschen sind die schlimmsten Leute auf der Welt. Und er hat gesagt, nein Leute, das ist nicht so. In der Atmosphäre von der Vertreibung von den Deutschen aus der Tschechoslowakei hat er mehrere Bücher geschrieben über die deutsche Widerstandskämpfer und über die gewöhnlichen Leute, wo er sagt, sehen Sie, das sind doch normale Leute wie alle anderen und die waren nur vergiftet von der Nazi-Politik.
1944 war auch das Jahr, in dem Ruth Klüger und Primo Levi nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Auch sie haben überlebt und auch sie haben ihre Erlebnisse in den Lagern literarisch verarbeitet. Ihre Texte, das Buch Weiterleben von Ruth Klüger und das Buch Ist das ein Mensch von Primo Levi gehören zur Weltliteratur. Als ich das Buch ihres Vaters gelesen habe, da war ich erschüttert, weil ich dort eine Erfahrung wiedergefunden habe, die zwei Jahre später auch Primo Levi in seinem Bericht Ist das ein Mensch festgehalten hat. Und zwar findet, so beschreibt er es, der eigentliche Zusammenbruch paradoxerweise im Moment der Freiheit statt. Aus der Haft befreit macht ihr Vater die schmerzlichste aller Erfahrungen, nämlich, dass die Freiheit nichts wieder gut machen kann. Er kann das erlebte Grauen nicht abschütteln und wird die Welt des Lagers weiter in sich tragen. Haben Sie mitbekommen, dass Ihre Eltern mit anderen Erwachsenen über das gesprochen haben, was sie erlebt haben? Auch Ihre Mutter war ja eine Überlebende. Sie haben vorhin angedeutet, dass das ja im begrenzten Rahmen stattgefunden hat, diese Gespräche.
Die Erwachsenen haben selbstverständlich darüber gesprochen, aber wir als Kinder hatten damals selbstverständlich keine Ahnung. Aber ich habe so eine kleine Geschichte in meinem Buch. Und zwar, mein Vater hat sich diese Bemerkungen gemacht, schriftlich, was ich sage, also als ein Kind. Ja, das war selbstverständlich humoristisch und so, diese Sätze. Und der erinnert sich, als wir waren irgendwo in unser Ort Tamil bei dem Mahasee, sein Strand da, und wir als Kinder haben uns gespielt, haben wir so einen Zug in dem Sand gemacht, und mein Freund damals hat gesagt, mein Zug fährt nach Brünn, und der andere hat gesagt, mein Zug fährt nach Prag, und ich habe gesagt, mein Zug fährt nach Auschwitz. Also man musste das irgendwo wissen, man musste das hören, aber selbstverständlich ohne der Bedeutung. Die Bedeutung kam erst nachher.
Es gibt einen zweiten Aspekt, über den ich mit Ihnen sprechen möchte, eben weil auch dieser Aspekt in vielen Werken der Holocaust-Literatur zu finden ist. Und zwar ist das das Schuldgefühl der Überlebenden, eine tiefe Scham. Ihr Vater František Robert Kraus, der beschreibt es so: Mein Leben ist verspielt und manchmal schäme ich mich. Ja, ich schäme mich, dass ich blieb und manche viel wertvollere gegangen sind. Welchen Stellenwert hat das Buch Ihres Vaters in Ihrem Heimatland in Tschechien? Ist es dort Teil des Literaturkanons? Denn genau dorthin gehört es ja hin.
Leider nicht, weil es wurde dann überschattet in den 50er und 60er Jahren. Alles, was beschreibt diese schreckliche Sachen, war tabuisiert, besonders nach den Prozessen von Slansky und dann in den 60er Jahren, da war ein Fenster der Möglichkeiten, wie man das sagt. Und dann war das zu nach der sowjetischen Okkupation. Und deswegen das Buch von meinem Vater, die Leute wussten davon. Und das war sogar für zum Beispiel einen anderen ganz berühmten tschechischen Schriftsteller, der Arnošt Lustig, für ihn war das eine Bibel. Aber ich muss sagen, leider ist das nicht geschehen, dass, wie Sie sagen, es soll wirklich ein Meilenstein sein in der tschechischen Literatur. Es ist nicht, leider nicht so gesehen.
Als ich diesen Bericht gelesen habe und ich wusste bereits, dass ich mit Ihnen, dem Sohn, sprechen werde, ich habe mich gefragt, wie alt Sie gewesen sind, als Sie dieses Buch zum ersten Mal gelesen haben. Ich stelle Ihnen diese Frage, weil es in dem Buch Sätze gibt wie die folgenden. Ich lese den Absatz kurz vor. Diese teuflisch raffinierte Bestialität an Millionen Elenden verübt durch Hitler, Himmler, Mengele und andere Henker der Menschheit. Wer wird dafür Buße fordern? Ich sicher nicht, denn mich wird es nicht mehr geben. Aber wer dann? Mein Sohn? Der weiß doch nicht, der ahnt nicht, was sein Vater hier draußen zu sehen bekam. Und wenn er es wüsste, wäre er verzweifelt. Ja, es ist besser, dass du davon nichts weißt, mein Junge, als wäre nichts geschehen. Wenn ich zugrunde gehe, weißt du nicht, auf welche Weise es geschehen ist. Du müsstest dich dafür schämen, dich einen Menschen zu nennen. Was haben diese Sätze in Ihnen ausgelöst?
Ja, das war sehr wahrscheinlich sehr kompliziert. Ich war erst 18, als ich das alles, den ganzen Buch gelesen habe. Ich muss sagen, es ist nicht nur dieses Buch. War ein anderes Buch, vielleicht sollen wir das auch nach Deutsch übersetzen. Man nennt das sogar der zweite Teil von diesem Buch, weil das ist nicht nur die Beschreibung, was ist geschehen, sondern auch alles, was das bedeutet. Und selbstverständlich ist das nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn Sie lesen, zum Beispiel diesen Satz, was Sie gelesen haben.
Auf den letzten Seiten des Buches schreibt Ihr Vater, er hat dieses Buch eben beendet. Er schreibt, wie ging es Dante, als er sein Inferno schrieb? Ich denke, dass er besser dran war als ich. Er konnte so manches verewigen. Ich konnte es bloß versuchen. Ob mir dieser Versuch gelungen ist, kann ich selbst nicht beurteilen. Aber ich denke, dass es mir nicht möglich ist, denn mein eigenes Ich ist gestorben. Ein solcher Autor kann der Menschheit nichts geben. Was bedeutet das für Sie, dass das Buch Ihres Vaters jetzt mehr als 80 Jahre später auf Deutsch erscheint, in seiner Muttersprache?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für mich. Das ist ganz wichtig für alle. Und ich bin überzeugt, es wird den Weg finden für die Öffentlichkeit. Und hoffentlich werden die Leute sagen, es ist etwas, was, es ist ein Memento. Es ist ein Memento. Wie gesagt, wir müssen sich dafür kümmern. Das ist wirklich etwas, was geht über Generationen. Wie Sie gesagt haben, 80 Jahre ist eine lange Zeit, es ist ein Leben sogar. Und die Bedingungen und die Kulissen sind andere, aber die Atmosphäre und diese Gedanken, die sind immer aktuell und wichtig. Hoffentlich nicht nur ich, aber unsere Generation oder die weitere Generationen, das ist auch wichtig, können etwas davon sich nehmen, hoffentlich.
Herr Kraus, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Nicht zu danken, ich danke.
Das Buch von František Robert Kraus heißt Gas, Gas und dann Feuer, Häftlingsnummer B 11632, aus dem Tschechischen von Vera Trinka. Das Vorwort stammt von seinem Sohn Thomas Kraus. Hendrich und Hendrich Verlag, 120 Seiten, 17,90 Euro. Thomas Kraus wird nach Deutschland kommen. Am 29.10. stellt er das Buch seines Vaters im Rahmen der tschechisch-deutschen Kulturtage in Dresden vor. Martina Hefter erhält den mit 50.000 Euro dotierten großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Das ist seit heute bekannt. Wir gratulieren. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.